Ich möchte mit der Geschichte starten. Und zwar habe ich mal von einem Schüler in Tansania gehört. Es war so ein Internat, ein amerikanisches, also von Amerikanern gegründetes Internat. Christliches Internat auch. Und der Schüler hat gesagt, wir waren da mit Freiwilligen gewesen. Und die eine Kurzzeitlerin, die hatte auch eine Brille gehabt. Und der Schüler hat gefragt, hey, warum hat die eigentlich eine Brille? Warum muss die eigentlich eine Brille tragen? Ah ja, die sieht halt nicht richtig, deswegen muss man eine Brille tragen. Und dann hat der Schüler gesagt, ja, Herr, hat die noch nie dafür gebetet? Also vielleicht sollte die einfach mal dafür beten, dann muss die auch keine Brille mehr tragen. Es war nicht irgendwie so, ja, hat man dafür mal gebetet, sondern für den war einfach so, ja klar, wenn ich eine Brille brauche, bete ich einfach dafür, dass ich keine brauche und dann brauche ich auch keine Brille mehr. Das war das Verständnis von dem Schüler. Und das weiß ich noch, das ist aber so eine Aussage, ist irgendwie so, ja, was soll man darüber jetzt denken? Also hat man zu kleinen Glauben, dass man das nicht betet oder dass man das nicht täglich betet? Genau, ich möchte heute ein bisschen über Heilung reden. Und ich weiß nicht, was ihr für eine Beziehung oder was ihr für Anknüpfpunkte ihr schon von Heilung hattet generell. Und es gibt so zwei Extreme. Es gibt einmal die Extrem, ich weiß nicht, ob ihr da sowas auch kennt, sowas in einer Art wie Heilungsgottesdienst auch. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist im amerikanischen Kontext vor so eine gerade 60er, 70er Jahre ein bisschen krasser gewesen. Aber auch hier in Deutschland gibt es das. Ich war hier in Deutschland noch auf keinen. Ich war in Tansania mal auf sowas gewesen. Aber das ist ein Gottesdienst, wo Menschen hingehen, die eine Krankheit haben. Und die gehen dorthin und dort werden die geheilt. Das heißt, die werden aktiv, wird denen die Hände aufgelegt und es wird gebetet, dass diese Menschen geheilt werden. Das ist ein Heilungsgottesdienst. Und da gibt es so Geschichten wie, keine Ahnung, da ist jemand blind, der braucht eine Brille. Ja? Das ist wie wenn zu mir einer jetzt kommen würde, der würde mir die Hand auflegen, würde dafür beten, würde sagen, hier, du brauchst keine Brille mehr, du bist geheilt. Ja? Und dann sind die Menschen anscheinend geheilt. Bei manchen funktioniert das auch, bei anderen hört man manchmal von Stories auch, dass die Menschen dann so voller Adrenalin sind. Und wenn das zum Beispiel Schmerzpatienten sind, dass sie aufgrund des Adrenalins keine Schmerzen mehr spüren. Und ja, das ist eine Extreme. Ja? Eine extreme Heilungsgottesdienste, wo in großen Scharen wirklich, also wo ganz viele Menschen abgehandelt werden. Wo nicht die Menschen treffen und sagen, wir beten jetzt für Heilung, sondern wer braucht Heilung, wer ist krank, komm auf die Bühne, wir beten dafür. Das ist ja an sich auch nichts Schlechtes, aber es wird abgehandelt wie eine Arztpraxis. Das andere Extrem ist, man betet gar nicht mehr konkret für Heilung. Ich glaube nicht, dass es Gemeinden oder Christen gibt, die nicht für Heilung beten. Man betet das halt so in seinen Gebetsgruppen, so, ja, ich bete nur für die Kranken, dass die alle geheilt werden. Aber sie gehen nicht aktiv zu Menschen hin und legen ihnen die Hände auf. Zum Beispiel, jemand hat den Fuß verletzt, ich lege meine Hand auf diesen Fuß und bete aktiv für Heilung für diesen Fuß. Ja, das ist das andere Extrem, wo Menschen sich nicht mehr trauen, Hände aufzulegen und für Kranke zu beten und für Heilung zu beten. Sie distanzieren sich davon, konkret für Heilung zu beten. Und beten nur noch so oberflächlich so. Und dabei ist Heilen was ganz Essentielles von Jesu Wirken in der Bibel. Ja, wir haben jetzt letzten Wochen ein bisschen mehr über das Lukas-Evangelium gehört. Wir erinnern uns an diesen Gelähmten, den Jesus am Sabbat geheilt hat. Ja, vor der Synagoge. Also Heilen ist ein ganz essentieller Teil von Jesu Wirken. Er hat ganz viele Menschen geheilt. Und genauso war es auch bei den Jüngern, wenn wir weiterlesen. Am Pfingsten haben sie den Heiligen Geist bekommen. Übrigens haben sie genau den gleichen Geist bekommen, wie Jesus den hat. Wir haben quasi denselben Geist wie Jesus. Und auch die Jünger haben Menschen geheilt. Auch sogar manchmal nur, wir lesen Apostelgeschichte, Petrus ist gelaufen und ist an Kranken nur im Schatten vorbeigelaufen und die wurden geheilt. Also auch Petrus hat zum Beispiel die Tabitha vom Leben erweckt, auch von den Toten. Genauso wie Paulus, den, ich weiß nicht wie er heißt, mit E irgendwas, der aus dem Fenster rausgefallen ist, weil die Predigt zu lang ging und eingepennt ist und dann tot war. Und den hat Paulus wieder auferweckt. Also auch die Jünger haben geheilt. Und wir wollen uns heute eine andere Story angucken. Wir wollen uns zwei Personen anschauen, die auch geheilt wurden. Und in einem ziemlich kurzen Abstand auch. Und zwar ist das Lukas 8. Lukas 8. Auch witzig, Lukas war ein Arzt. Deswegen ist auch interessant, wie er manche Dinge schildert. Das ist schon sehr medizinisch sogar geschildert. Und zwar Lukas 8, ab Vers 40. Jesus kommt in Kapernaum an. Vorgeschichte ist Heilung eines Besessenen. Da ist er, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil das, genau, das müsste das Ostufer sein. Ostufer des Sees war gewesen, See Genezareth, und da wurde er weggeschickt. Die Leute haben ihn weggeschickt, weil er hat einen Besessenen geheilt. Der war nicht mehr besessen und die Leute dort waren einfach schockiert und waren überrascht und ein bisschen ängstlich war das für die. Deswegen haben sie gesagt, bitte verlass dieses Gebiet. Er ist nach Kapernaum, da hat er gewohnt, da hat er quasi sein Hauptquartier gehabt. Er hat bei Petrus im Haus gewohnt und das war in dem Fischerdorf Kapernaum. Und dort ist er hingegangen. Ich lese vor, die ersten Verse ab Vers 40. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Dass das das Gegenteil quasi von dem, was er auf der anderen Küste erlebt hat. Er wurde weggeschickt. Er hat gesagt, bitte verlass dieses Gebiet, haben die Leute dort gesagt. Kommt an das andere Ende des Sees, an das andere Ufer und die Leute reißen sich nach ihm, erwarten ihn freudig und haben auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, im Sterben lag. Bis hierhin mal. Jairus, Synagogenvorsteher, wir haben vor, sogar in Kapitel 8 war das. Das war die Saat, das war Kapitel 13, wo wir das mit dem Synagogenvorsteher gelesen haben. Jairus, seine einzige Tochter, liegt im Sterben. Einzige Tochter, sie war laut Gesetz auch erbberechtigt. Ja? Sie war quasi die Hoffnung der Familie. Sie war 12 Jahre alt, hört sich ein bisschen blöd an, aber sie war in einem heiratsfähigen Alter. Sie war wahrscheinlich sogar kurz vor der Heirat. Vielleicht war sie sogar schon jemandem versprochen. Also sie war so diese letzte Hoffnung für diese Familie, wenn damals jemand Kinder bekommen hat, war das quasi die Altersvorsorge auch für die Familie. Wenn man keine Kinder hat, gibt es kein Altenheim wie hier. Wenn jemand keine Kinder hat, hat er keine Altersvorsorge. Dieses Kind, dieses Mädchen war die letzte Hoffnung für die Familie und sie lag im Sterben mit 12 Jahren. Und Jairus, lesen wir dann weiter, oder warum geht er überhaupt zu Jesus hin? Er muss also ein intensives persönliches Vertrauen zu Jesus gehabt haben. Er muss ihn also gekannt haben, er muss von ihm gehört haben, er muss ihn erfahren haben, sonst würde er nicht zu irgendeiner Person gehen, würde auf die Knie fallen, vor die Füße fallen und ihn darum bitten, in sein Haus zu kommen, um seine Tochter zu heilen. Und es war etwas medizinisch Unmögliches, was Jesus dort tun sollte. Genau, das Kind lag im Sterben, also es war medizinisch nicht mehr möglich, dass dieses Kind weiterleben konnte. Es war quasi hoffnungslos. Es war, die letzte Hoffnung war für diesen Synagogenvorsteher Jesus. Ja, es ist eine Situation, die hoffnungslos ist. Dieses Kind lag im Sterben und wird sterben. Das ist die erste Person, die wir in der Story sehen und die Heilung braucht. Die zweite Person, oder um Heilung bittet. Die zweite Person lese ich vorab, Vers 43. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben. Doch niemand hatte sie heilen können. Das ist die zweite Person. Blutflüssige Frau, jetzt auch so betitelt. Die leidet seit 12 Jahren an einem Blutfluss. Seit 12 Jahren. Und hier wird auch gesagt, dass sie ihr ganzes Vermögen ausgegeben hat, um für Ärzte, damit sie, die Ärzte, diese Frau heilen können. Und 12 Jahre ist eine lange Zeit. Und wenn man das so liest, hat man volles Verständnis, dass sie das ganze Geld ausgegeben hat, weil sie war auf der Suche nach Heilung. Ja, wir erleben das auch heutzutage noch, dass Menschen zum Arzt gehen und eine Beschwerde haben und die Ärzte, die Medizin nicht weiß, was das für eine Beschwerde ist, was sie machen sollen, wie diese Beschwerde geheilt werden kann. Also man hört ja jetzt noch von Menschen, die keine Antwort finden bei Ärzten. Nur damals gab es halt keine Krankenversicherung, sondern die Frau hat das alles selber bezahlt. Und sie war verzweifelt und hat wirklich darunter gelitten. Sie hat einmal körperlich darunter gelitten, ja, weil sie hat das ja am Körper erfahren. Aber sie hat auch seelisch gelitten, weil eine körperliche Krankheit nimmt einem Menschen die Lebensqualität. Vielleicht hatte eine, oder hattest du schon mal eine Verletzung oder einen Unfall gehabt, wo du ein körperliches Leiden hattest, was du über einen längeren Zeitraum hattest. Ich merke das immer, wenn ich krank bin, dass ich wenn ich so 2-3 Tage im Bett gelegen habe und nichts mehr machen konnte, bin ich einfach froh, wenn ich irgendwann mal wieder aufstehen kann, mich normal verhalten kann, auch das Haus verlassen kann, keine Ahnung, Fahrrad fahren oder irgendwas aktiv werden. Man merkt, wenn man krank ist, wenn man körperliche Beschwerden hat und die über einen längeren Zeitraum raubt das Lebensqualität. Man fühlt sich so lustlos und man möchte einfach wieder leben. So ist es bei mir manchmal. Wenn ich 2 Tage krank bin, ist bei mir schon so der Zustand, wo ich sage, ich will einfach wieder leben. Ich will einfach normale Dinge tun. Und so hat es bei der Frau 12 Jahre lang. Man hat immer wieder dieses Leiden im Kopf. Und das auch sich seelisch auswirkt. Aber auch sozial in der Gesellschaft. Die Frau galt als unrein. Und alles, worauf sie sich gesetzt hatte oder worauf sie sich gelegt hat, wurde auch unrein, laut dem Gesetz. Und laut dem Gesetz durfte sie keinen Menschen anfassen, sie durfte nicht in die Synagoge gehen, durfte nicht in den Tempel gehen, sie durfte auch noch nicht einmal auf den Markt gehen. Sie durfte keinen sozialen Kontakt haben. Und das ist das dritte Leiden, was diese Frau hatte. Ja, nicht nur, dass sie körperlich litt, seelisch, aber auch sozial. Sie durfte keine Begegnung mit Menschen haben. Das sind die zwei Personen. Der Synagogenvorsteher und die Frau. Zwei unterschiedliche Leiden. Die eine hat ein Leiden, wo es vielleicht sogar eine Lösung dafür gibt, was vielleicht sogar medizinisch lösbar wäre, wenn die Medizin weit genug vorangeschritten wäre. Und die andere Person bittet um Heilung, die medizinisch hoffnungslos ist. Und als erstes wird die Frau Heilung erfahren. Lese ich weiter ab Vers 44. Diese Frau drängt sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutung auf. Wer hat mich berührt? Okay, erstmal bis dahin. Bis dahin hörten die Blutung auf. Ja, ich lese doch noch ein bisschen weiter. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf, irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war es jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Das ist die Story von der Frau. Sie durfte gar nicht an diesem Ort sein, geschweige denn überhaupt Jesus anfassen. Sie war an einem Ort, wir haben auch vorher gelesen, die Menschenmenge, ganz kurz, genau, ab hier Vers 42b, auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Ja, also das waren enge Gänge, das war ein enger Weg und die Menschenmenge hat Jesus fast erdrückt. In manchen anderen Übersetzungen steht es ein bisschen harmloser, aber ich finde eigentlich cool, wie es hier genannt ist, so dass er fast erdrückt wurde. Ne? Also man hat so diesen Menschenauflauf gesehen. Peinlich. Geht's nach Hause? Tschüss, Sabita. Mama, wink mal. Tschüss. Tabu. Tschüssi. Zu müde. Okay. Genau, die Frau durfte nicht an diesem Ort sein, weil dort Menschen waren. Sie durfte noch nicht mal Jesus überhaupt anfassen, weil sie unrein war. Die Frau berührte ihn trotzdem und wurde geheilt. Und Jesus merkte, dass ihn jemand berührt hat. Und nicht einfach nur berührt, weil das haben die anderen Menschen ja auch. Die anderen Menschen haben ihn ja auch berührt. Ja, haben ihn ja irgendwie angerempelt oder mit der Schulter berührt. Sondern er hat gemerkt, dass er berührt wurde mit einem Anliegen. Er wurde berührt, um Heilung, damit eine Person Heilung erfährt. Jemand hat ihn berührt, um geheilt zu werden. Und Jesus, der rein ist, hat dieses Unreine von der Frau, diese Frau, gereinigt. Ja, Jesus, der rein ist, hat die Frau gereinigt. Habe ich richtig rumgemacht, ja. Und Jesus hat es bemerkt und möchte diese Person kennenlernen. Er möchte diese Person, die ihn angefasst hat, berührt hat, um geheilt zu werden, kennenlernen. Er fragt, ob ihn jemand berührt hat. Die Frau merkt, dass sie entdeckt wurde und sie hat sich gezeigt. Und das war für sie ein großes Risiko, weil, wie ich vorhin erwähnt habe, sie durfte an diesem Ort gar nicht sein, sie durfte Jesus gar nicht anfassen. Ja, und wenn sie auf einmal, jetzt wurde sie auch noch gesucht, jetzt wurde auch noch gefragt, so, wer hat mich berührt? Wir lesen, dass sie gezittert hat, als sie rausgekommen ist und gesagt hat, ich habe dich berührt. Es war demütig für sie, ja, also es war eine Scham für sie, die sie dort erlitten hat. Sie ist ein Risiko eingegangen, damit sie geheilt wurde. Das hat sie vorher gewusst. Sie wusste, ich darf an diesem Ort nicht sein, ich darf diese Person nicht anfassen, aber ich muss Jesus anfassen, damit ich geheilt werde. Das war High Risk, High Reward. Das Risiko, was sie eingegangen ist, um geheilt zu werden. Und sie sagt, warum sie ihn angefasst hat, ja, und gibt auch direkt noch Zeugnis. Sie sagt auch direkt, ich habe ihn berührt, weil ich geheilt werden wollte und ich wurde in diesem Augenblick, als ich ihn berührt habe, wurde ich geheilt. Und dann ist wichtig, was Jesus sagt. Jesus sagt im Vers 48, meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Nicht die Tat, dass er diesen Mantel angefasst hat, hat sie geheilt, sondern ihr Glaube. Dadurch, dass sie geglaubt hat, ich muss Jesus nur berühren, das langt schon. Wenn ich nur Jesus an seinem Saum berühre, nur nicht mal die Person an sich, sondern nur den Mantel berühre, den Umhang, dann werde ich geheilt. Das ist den Glauben, den sie hatte. Sie wusste, sie hat es geglaubt. Es war kein Akt der Magie, so ich fasse den Mantel an, diese heilige Person, dann werde ich geheilt, sondern es war ein Akt des Glaubens. Sie hat daran geglaubt, dass es genügt, den Mantel anzufassen, damit sie geheilt werde. Und an Heilung zu glauben und dafür zu beten, birgt auch heute noch Risiken. Die zwei Extremen, ja, die sind nicht extrem. Also ich habe einmal das Risiko, dass wenn ich sage, ich heile jemand und er wird nicht geheilt, habe ich das Risiko, dass er nicht geheilt wurde. Warum habe ich dann dafür gebetet? Aber Gott kann doch Menschen heilen. Und Jesus hat auch geheilt, die Jünger haben auch geheilt. Aber das Risiko, was ich eingehe, man kann enttäuscht werden, wenn ich für Heilung bete. Und deshalb bete ich ein bisschen oberflächlich dafür. Ich weiß nicht, ob mal wirklich konkret für euch für Heilung gebetet wurde, wo eine Person in der Mitte ist, die Hände aufgelegt werden und es konkret um Heilung gebeten wird. Es wird heutzutage immer eher so ein bisschen oberflächlich, in manchen Kreisen, oberflächlich dafür gebetet. Ja, wir beten noch für die Kranken. Ach, der gut tun, der geht's nicht gut. Der Fuß, der verheilt nicht, das ist alles am Eitern, das wird nicht besser. Ja, und das ist dieses Oberflächliche. Wir beten für Heilung und wenn was passiert, Hammer. Und wenn nicht, ja, wir haben aber dafür gebetet. Ja, aber wenn ich konkret für Heilung bete, wenn ich mich mit Menschen treffe und sage, heute wollen wir dafür beten, dass der Guttun ihr Fuß heilt. Wir wollen die Hände auflegen, wir wollen für Heilung für die Person beten. Ja, dass Gott eingreift in die Schöpfung und diesen Schöpfungszustand wiederherstellt. Dann ist das eine ganz andere Perspektive. Weil wenn nichts passiert, sagen wir, ey, wir haben doch mit 20 Leuten, haben wir da für Heilung gebeten und es ist nichts passiert. Die Enttäuschung wird größer. Das ist das Risiko, was wir tragen müssen. Und Leute von außen fragen dann, Herr, warum macht Gott denn nichts? Ihr betet doch extra für Heilung. Und dann kommen auch Fragen des Zweifeln aus, ja, wenn Gott hier nicht heilt. Was ist das denn für ein Gott, an den ich glaube? Und wenn man selber eine Krankheit hat, wird man nicht enttäuscht, wenn man direkt vom Schlimmsten ausgeht. Es gibt Personen, die hören eine Diagnose und sind direkt direkt negativ in der Diagnose und sehen erstmal alles schlecht. Hier ist etwas, ich gehe davon aus, vom Schlimmsten. Ich gehe vom Schlimmsten aus. Weil wenn ich vom Schlimmsten ausgehe, kann ich nicht enttäuscht werden. Ich kann nur ermutigt werden, wenn ich auf einmal merke, oh, so schlimm, wie ich mich darauf eingestellt habe, ist das Ganze gar nicht. Aber wenn man an Heilung glaubt und es nicht eintrifft, ist es enttäuschend und sogar noch niederschmetternder, als es vorher ist. Und es beeinträchtigt auch unser Gottesbild. Wir singen so tolle Lieder, auch wir betiteln Gott als liebender Vater, aber dann merken wir, dass der liebende Vater nichts dagegen tut, dass ein Mensch sterben muss oder dass eine Person geheilt wird. Ja, was ist das für ein liebender Vater? Ja, du drehst alle Dinge zum Guten, singen wir auch gern. Wenn wir das singen, ist es ja alles schön und gut, aber wenn wir in der Situation sind, können wir das dann auch immer noch singen, können wir immer noch sagen, ja, du bist ein liebender Vater und du machst alle Dinge wirken zum Besten für mich. Ne? Aber gerade in Zeiten, wo keine Heilung eintrifft, wird unser Glaube gefragt. Das halt, gerade bei dem Lied auch, was wir gesungen haben, das war bei Grace and the Gardens, glaube ich, der Gott des Berges, aber auch der Gott des Valleys, ne, des Tals. Ne? Also dieses Beides. Einmal der Gott, der auf dem Berg ist, der oben ist. Ne? Und einmal aber auch der Gott, der im Tal ist. Das, was Psalm 23, was David schreibt. Und für meine Frau und mich ist das Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Highlands von Hillsong. Das ist ein sehr wichtiges Lied für uns, ein sehr intensives Lied. Und ich möchte da mal den Chorus vorlesen. Und zwar heißt es auf Deutsch, singe ich das? Okay, ich lese das auf Deutsch vor, singe nicht, weil ich erstmal lachen musste, dass dieses Lied überhaupt auf Deutsch gesungen wurde. Das Lied Hochland. Ja, ich preise dich. So heißt es halt wirklich. Okay, aber der Text ist trotzdem gut. Ja, ich preise dich auf den Bergen. Ja, ich preise dich, wenn der Berg im Wege ist. Bist der Fels, auf dem ich stehe, in den Höhen wie in den Tälern preise ich dich. Du bist Gott, auch hier im Schatten. Du bist treu, auch wenn mich Dunkelheit verwirrt. Bist der Ort, an dem mein Herz ist, denn im Hochland und im Schmerz bist du bei mir. Ja, und das ist so, du bist der Gott, wenn ich oben auf dem Berg stehe. Und jeder, der von euch schon mal auf dem Berg gestanden hat, der höher ist als 300 Meter, vielleicht so 2000 Höhenmeter oder so, und der da oben drauf steht, erstmal da hochzukommen, ist übelst viel Arbeit. Aber wenn man oben drauf steht, denkt man so, ja Mann, du bist der Gott. Ich preise dich auf den Bergen. Ja? Aber dann, wenn der Berg im Weg ist, das ist ganz menschlich gemeint hier, wie dieses Bild mit dem Berg gemeint ist. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich sehe da ist ein Hügel, ich bin Fahrrad unterwegs und sehe, okay, da sind 300 Höhenmeter, da muss ich hoch, dann denke ich immer, Alter, aber auch hier bist du, mein Gott, ich preise dich auch hier, obwohl dieser Weg anstrengend ist, wo ich hin muss. Und das auf unser Leben, auf unsere Situation hin. In den Höhen wie in den Tälern preise ich dich. Und das, der Schluss ist halt richtig krass, ne? Du bist Gott, auch hier im Schatten. Und das erstmal zu checken. Du bist treu, auch wenn mich Dunkelheit verwirrt. Weil gerade in dieser Situation, wo wir Heilung erwarten, ja, und wo sie nicht eintrifft, wo vielleicht Dinge passieren, wofür wir nicht gebetet haben, obwohl ich für was anderes gebetet habe. Und das Gegenteil trifft ein. Gerade in solchen Situationen ist dieser Schatten, ist diese Dunkelheit, ist dieser Berg, der da ist, wo man ja, sich echt erschöpft fühlt. Genau in diesen Situationen wird unser Glaube gefragt. Und können wir das sagen, wenn wir wirklich Heilung brauchen? Oder vielleicht auch, wenn keine Heilung eintrifft? Und was in der Zeit von, als das mit meinen Töchtern war, mit der Geburt und alles, was mir in diese Situation geholfen hat, das habe ich auch schon mal gesagt, dass Gott ein Gott ist, auch was in dieser ganzen Theodizee-Frage, in dieser Leitfrage wichtig war für mich, dass wir einen Gott haben, der mittrauert. Das war für mich sehr wichtig. Ein Gott, der nicht launig ist, der da oben sitzt und denkt so, okay, was für Gebete kommen denn hier rein? Der Gerrit, der hat dafür gebetet, ne, er hat früher geraucht und das gemacht, ne, da muss man ein bisschen warten. Aber der andere so ein bisschen launig handelt, sondern wir haben Gott, wenn etwas Schlimmes passiert und wenn Leid passiert in unserem Leben, haben wir einen Gott, der mittrauert, der mitfühlt. Und das erkennt man einmal am Psalm 56, Vers 9, Du hast ja genau gemerkt, wie oft ich nun schon auf der Flucht war. Du kennst jede meiner Tränen, ist nicht die kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten. Das in Neue Genfer Übersetzung, einmal in Luther. Zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Und das finde ich so krass. Was ist das für ein Statement, was ist das für eine Aussage, die hier über Gott getroffen wird, dass er unsere Tränen in einem Krug sammelt und sie auch sogar zählt. Er weiß ganz genau, wo wir weinen, wie viel wir trauern. Ja, und er fühlt mit uns Menschen mit. Jesus bestätigt das später in der Seligpreisung, die Einleitung der Bergpredigt. Boah, wir haben das ganz am Anfang mal gemacht, als ich angefangen habe hier, haben wir so die Matthäus-Bergpredigt durchgenommen. Und die Seligpreisung ist ein Zeichen dafür, dass wir einen Gott haben, der für uns Menschen ist und mit uns mitfühlt. Ich lese vor, Matthäus 5, Vers 3. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Er sieht die Armen. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Ja, er sieht die Menschen, die trauern, und er schenkt diesen Menschen Trost. Und so weiter. Genau, ich lese das mal nicht zu Ende, aber das ist ein Zeichen. Ne? Glücklich zu preisen sind die, sanftmütig sind und so. Er sieht die Menschen und zeigt damit, dass sie nicht alleine sind. Gott sieht sie alle und trauert mit ihnen. Und eine Hoffnung, die das ganze Thema Leid, die Leitthema-Frage, die ich mir natürlich in der Zeit gestellt habe, wo ich schon gefragt habe, wie kann ich einen Gott glauben, der Leid zulässt. Für mich hat diese ganze Thematik sich beendet, als ich die Hoffnung erkannt habe, dass ich eines Tages Antwort bekommen werde. Wahrscheinlich nicht auf der Erde, aber spätestens im Himmel werde ich eine Antwort bekommen von Gott. Und da bringen die ganzen Theorien, warum Leid auf der Erde ist, nichts, sondern irgendwann muss Jesus, muss Gott, unser himmlischer Vater, mir und meiner Frau erklären, warum das alles passiert ist. Und diese Antwort werden wir bekommen. Und da muss ich gar nicht weiter rätseln, warum und wieso, weil ich diese Hoffnung habe. Wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, dann fange ich an zu fragen und zu rätseln, hey, warum, wieso? An Heilung zu glauben und dafür zu beten, birgt Risiken. Und weiter lesen wir von der zweiten Person. Während Jesus noch mit ihr redete, mit der Frau, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann zu Jairus. Bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte das. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er zu dem Synagogenvorsteher. Glaub nur und sie wird gerettet werden. Kennen wir bis hierhin mal. Der Synagogenvorsteher verliert die Hoffnung. Ihm wird gesagt so, ey, deine Tochter lag im Sterben, jetzt ist sie gestorben. Brauchst Jesus nicht weiter, der hat ja viel zu tun, das sind ja viele andere Menschen auch. Nerv ihn nicht weiter, es ist nichts mehr zu tun. Und ganz entscheidend für mich war in diesem Abschnitt, was Jesus sagt. Jesus sagt, erstmal, Jesus hörte das, du brauchst dich nicht zu fürchten, sagt er zu dem Synagogenvorsteher. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Fürchte dich nicht, glaub nur, dann wird sie gerettet werden. Und das ist erstmal eine Situation, die medizinisch unmöglich ist. Dieses Kind ist tot. Medizinisch, ich kenne keinen Arzt, der eine Person, die keinen Herzschlag mehr hat, die tot ist, wieder zum Leben erweckt hat. Geschweige denn vor 2000 Jahren. Medizinisch gesehen ist diese Person hoffnungslos gestorben und kann nicht mehr zurückgeholt werden. Aber Jesus spricht in diese hoffnungslose Situation rein, eine Sache rein, Glaube und sie wird gerettet. Nur der Glaube ist notwendig, um dieses Kind zu retten. Und der zweite Punkt ist, an Heilung zu glauben, wenn alles um dich herum dagegen spricht. Die Medizin, deine Vernunft, alle Menschen, genau wie diese Person, die zu dem Synagogenvorsteher kommt und sagt, dein Kind ist gestorben, es ist keine Hoffnung mehr da, und dass er trotzdem in dieser Situation glaubt. Und das auf meine Tochter gesprochen, meine Tochter hatte eine 0%ige Wahrscheinlichkeit, überhaupt zu überleben. Ich kenne die Story, die Ärzte, die einzige Hoffnung, die da war, war eigentlich für die Schwester, für die Thalia. Und Tabitha war das Kind, das es geschafft hat. 0%ige Wahrscheinlichkeit. überhaupt zu überleben, geschweige denn, ihr habt, war vorhin hier, ihr kennt sie, geschweige denn so rumzulaufen, wie sie hier rumläuft, wie sie sich artikuliert, wie sie plappert, wie sie Liebe empfindet zu Menschen, das ist was, wenn die Ärzte das heutzutage wüssten, das hätte uns damals nie einer gesagt, vor 1,5 Jahren. Kleine Anekdote, wir hatten eine Ärztin von Gießen, meine Mutter hat die irgendwo mal kennengelernt und die hat nach einem Bild gefragt und wir haben der ein Bild geschickt und die Frau hat mehrmals nach dem Namen gefragt, weil keiner auf der Station jemals geglaubt hätte, dass dieses Kind so Fortschritte macht und überhaupt so weit kommt. Dran zu glauben, an Heilung zu glauben, auch wenn alles um dich herum dagegen spricht. Ein Beispiel war, wir waren, als sie der Ultraschall war bei meiner Frau mit den Zwillingen und da entschieden werden muss, was jetzt Phase ist, wie das jetzt da alles so weitergeht, unser Hauskreis hat sich getroffen zum Beten. Mehrmals täglich haben die sich getroffen, immer zusammen gebetet. Und einen Abend vorher, das haben wir dann so später erfahren oder so erzählt bekommen, haben sie alle für Heilung gebetet. Sie haben alle gebetet, dass alles gut wird. Ein Tag danach, nachdem wir erfahren haben, dass die Ärztin gesagt hat, dass keins der Kinder überleben wird, einen Tag danach haben sie sich wieder getroffen. Und auf einmal war Depri-Stimmung. Auf einmal waren alle niedergeschlagen, weil sie eine Nachricht von der Medizin bekommen haben, beide Kinder werden sterben. Und das fand ich so cool. Eine Person aus dem Hauskreis hat dann so gesagt, so, ey, warum lasst ihr alle so die Köpfe hier hängen? Ja, für Gott hat sich an der Situation nichts geändert. Es ist genau die gleiche Situation wie gestern. Nur für uns hat sich was geändert. Aber was hat das mit unserem Glauben getan? Warum glauben wir jetzt auf einmal weniger für Heilung, aber gestern haben wir noch mehr dafür geglaubt? Es hat sich an der Situation nichts geändert. Und das ist so cool, irgendwie so in der Situation, wo alles um dich herum sagt, die Ärzte sagen, mehrere Ärzte sagen, da ist keine Chance. Menschen um dich herum sagen, da ist keine Chance. Und an Heilung zu glauben, auch dafür zu beten, wenn alles um dich herum dagegen spricht. Und daran zu glauben, dass etwas medizinisch Unmögliches passiert. Und das sollte der Vorsteher tun, nichts anderes. Der Synagogenvorsteher musste nichts tun. Er musste einfach nur glauben, dass dieses Kind gerettet wird. Und es wurde gerettet. Genau, ich lese den Abschnitt trotzdem mal noch zu Ende. Ich habe das jetzt ja einfach gesagt, dass sie geheilt wird, aber ich lese mal noch vor. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagt er zu dem Synagogenvorsteher, glaube nur und sie wird gerettet werden. Er ging in das Haus, ließ aber niemand zu dem Mädchen mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war, doch Jesus verbot ihnen, jemand etwas davon zu erzählen. Genau. Dieses Kind wird wieder von den Toten auferweckt von Jesus. Jesus hat dieses Kind geheilt. Wenn man an Heilung glaubt und dafür betet, geht man Risiko ein. Ja, weil wenn ich dafür bete, kann es auch sein, dass ich enttäuscht werde und dass diese Heilung nicht eintrifft. Aber trotzdem möchte ich euch ermutigen, für Heilung zu beten, weil ich sag mal, diese Situation, unser Zeugnis ist irgendwie ein Beispiel dafür, dass es wert ist. Dass wir einen Gott haben, der auch heilt, der medizinisch unmögliche Dinge tut. Aber den Glauben an Heilung zu bewahren, dran zu glauben, auch wenn alles dagegen spricht, trotzdem an das Eingreifen Gottes zu rechnen, das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen damit rechnen, dass Gott ein Intervenieren in die Schöpfung. Das ist das, was Gott macht bei einem Wunder. Laut Schöpfung, laut Natur würde der Mensch sich ganz normal entwickeln. Es passiert aber etwas, was nicht erklärbar ist. Das ist ein Wunder. Gott interveniert in die Schöpfung rein. Und ich möchte euch dazu ermutigen, weiter für Heilung zu beten, auch wenn es Risiken birgt und vor allem den Glauben an Heilung zu bewahren, auch wenn alles in dieser Situation um euch drumherum dagegen spricht. Und nämlich, Vater, ich danke dir dafür, dass wir das machen dürfen, dass du uns Beispiele gezeigt hast, dass du in unserem Leben auch sogar schon Dinge getan hast, die medizinisch nicht erklärbar sind, wo du interveniert hast in die Schöpfung, wo du etwas getan hast, was normale Menschen, Nichtgläubige, nicht erklären können. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der trauert, der mit uns trauert, der uns sieht, der unser Leid sieht, der unsere Tränen sieht, in den Situationen, in denen wir Leid erfahren, auch wenn es schon über mehrere Jahre ist oder erst seit kurzem. Danke ich dir, dass du ein Gott bist, der das mitfühlt, der uns da nicht alleine lässt, und dass du ein Gott bist, auf den wir drauf vertrauen dürfen. Und ich bitte dich einfach darum, dass du dich auch in unserem Leben zeigst, dass du Krankheiten heilst und dich dadurch verherrlichst, dass du in Krankenhäusern Dinge tust, die nicht erklärbar sind, um deine Herrlichkeit zu zeigen, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint. Amen.